Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, wir haben Frieden mit Gott. Nicht wir hoffen, wir wünschen, vielleicht kann es möglich sein. Wir haben Frieden mit Gott. Und 2. Korinther 5, Vers 1, wir haben ein Haus im himmlischen Bereich, das wartet auf uns, wenn es soweit ist. Wir haben ein Haus in Bezug auf die künftige Errettung. In 1. Johannes 3, Vers 2 sagt Johannes, wir sind jetzt Kinder Gottes. Vers 14, 3, Vers 14, wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Kapitel 4, Vers 6, wir sind aus Gott. Kapitel 5, Vers 13, solches schreibe ich euch, damit ihr wisst. Es ist also klar, dass in Bezug auf das geistliche Heil jeder Christ mit dem Blindgeborenen sagen können, eines weiß ich, vorhin war ich blind, jetzt kann ich schauen. Johannes 9, 25. Römisch 2. Das Fehlen von Heilsgewissheit. Es gibt Menschen, die haben nicht Heilsgewissheit, weil sie kein Heil haben. Das ist Groß A. Es gibt Menschen, die haben nicht Heilsgewissheit, weil sie kein Heil haben. Das ist ein Grund für das Fehlen von Heilsgewissheit. Über das, was man nicht hat, kann man nicht die Gewissheit haben, dass man es hat. Auch wenn man darüber ganz ruhig geworden ist. Es sind schon genug Leute und ich selbst, ganz getrost und nichts ahnend, in die falsche Richtung gefahren. Auch mit der zuverlässigen Bundesbahn. Das war der Grund, weshalb ich spät war. Das erste Mal, als ich vorige Woche hier kam. Es gilt also zu prüfen, ob man im Glauben steht, wozu Paulus auch Christen auffordert. Erste Pflicht ist dieses bei denen, die in innerer Unruhe über ihr Verhältnis zu Gott leben. Denn es darf diese Unruhe ein Zeichen des Wirkens des Geistes Gottes an ihnen sein. Und wenn Gott mit einem umgeht, dann sind das heilige Gelegenheiten. Denn es heißt, ruf den Herrn an, solange er nahe ist. Groß B. Mangelnde Heilsgewissheit ist aber auch oft zurückzuführen auf Mangel an einem guten Gewissen. Das heißt, Sünde liegt vor im Leben eines echten Christen. Er hat das Heil, aber er hat nicht ein gutes Gewissen. Es liegt Sünde davor, die noch nicht bereinigt war. Die Rechnung wird aufgeschoben. Römer 8, Vers 16, sein Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Aber wenn wir sündigen, betrüben wir diesen Geist. Und ein Nebel kommt zwischen und kann die Heilsgewissheit beeinträchtigen. Groß C. Mangel an Heilsgewissheit kann zurückgeführt werden auf mangelnde Information. Das ist ein dritter Grund von fehlender Heilsgewissheit. Es mangelt an Information. Niemand hat es solchen Menschen einmal klar gemacht, wie sie es wissen konnten, dass sie bei Gott in Gnaden waren. Oder sie mögen sogar der Meinung gewesen sein, man könne es nicht oder dürfe es sogar nicht wissen. Es gibt Christen, die meinen, sind so informiert worden, in Anführungsstrichen natürlich. Solchen muss man den Willen Gottes hierüber sagen, und zwar aus der Schrift. Die 1. Johannes 5, Vers 3 und so weiter, solche Verse, wie man schon vorhin anführte. Auch 2. Timotheus 1, Vers 12 ist hier wichtig. 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß. Römisch 3. Der Grund rückblickender Heilsgewissheit. Das heißt, der Grund einer Gewissheit erlebten Heils. Groß A, der Grund für rückblickende Heilsgewissheit ist der Sohn Gottes. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, denn der, der gelegt worden ist, Jesus Christus. Das ist der Grund unserer Festigkeit, unserer Gewissheit. Hierzu kann gesagt werden, erstens, die Echtheit oder die genaue Information, wie soll ich das jetzt sagen? Die geschichtliche Information muss hier vorhanden sein. Der Sohn Gottes ist der Grund unserer Heilsgewissheit, wenn wir über seine Geschichte genau wissen. Es braucht Information über die Geschichte des Sohnes Gottes. Man sollte wissen, dass er immer Gott war, dass er in der Geschichte Gott war und Mensch war, dass er heute da ist. Zweitens gehört dazu die Tatsächlichkeit seines Heilshandelns. Das heißt, dass er wirklich ins Leben hereingekommen ist, dass er wirklich gelitten hat, dass er wirklich auferstand, dass er wirklich gen Himmel fuhr. Zweifel an diesen historischen Ereignissen beeinträchtigt unsere Heilsgewissheit, also Historizität. Drittens, der gegenwärtige Mittlerdienst, dass Jesus heute für uns eintritt, ist ein Grund unserer Heilsgewissheit. Der gegenwärtige Sohn Gottes, der sich einsetzt für uns. So ist der Sohn Gottes Grund unserer Gewissheit. Ich gehe hier etwas telegrammstilweise weiter. Groß B, das Wort Gottes. Grundlage zu unserer Heilsgewissheit ist das Wort Gottes. Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Oder 1. Johannes 5, Vers 13, ein Stück Wort Gottes. Solches schreibe ich euch, das heißt, ich gebe euch Wort Gottes, damit ihr wisst, Gewissheit kommt aus dem Wort. Und zwar wie? Hier ist eine praktische Hilfe. Wenn man mit dem Wort Gottes Heilsgewissheit herbeiführen will, dann lohnt es sich, solche Stellen zu nehmen, in denen von Bedingung und Verheißung von beidem gesprochen wird. Hat man die Bedingung erfüllt, dann ist die Verheißung da und diese Verheißung nimmt man im Glauben an. Die Bedingung muss erfüllt worden sein, das heißt, ich muss von meiner eigenen Biografie her wissen, ob sie geschichtlich ist, ob sie geschichtlich geworden ist, ob ich etwas gemacht habe. Das darf ich wissen, da muss ich gesehen haben. Aber ich muss nicht Jesus sehen. Ich kann die Verheißung, die sich daran knüpft, in Anspruch nehmen. Zum Beispiel Johannes 1, 12 und 13. Wie viele ihn aufnahmen? Die wurden Gotteskinder, sind aus Gott geboren worden. Frage, ist die Bedingung erfüllt worden? Das müsste man feststellen können. Wenn nicht, dann kann man die Verheißung nicht in Anspruch nehmen. Wenn aber die Bedingung erfüllt worden ist, nimmt man die Verheißung in Anspruch. Und so bewirkt das Wort Heilsgewissheit. Es gibt noch eine ganze Anzahl von Schriftstellen. Bitte.
Ich hätte noch eine kurze Frage dazu. Ab welchem Zeitpunkt ist ein Gotteskind ewiges Leben?
Noch einmal, akustisch habe ich nicht mit.
Ab welchem Zeitpunkt kann man sagen, dass man ewiges Leben hat? Bei der Bekehrung?
Beides.
Das ist der Wäh macht.
Ewiges Leben hat man,
kriegt man. Ewiges Leben ist das Heil. Und man kriegt es in der Wiedergeburt, in der persönlichen Heilswende. Wir können sagen, wir haben ewiges Leben. Aber es gibt Stellen, die sagen, wir gehen in das ewige Leben ein. Und das heißt in der vollen Blüte. Wir haben es in der Knospe, wir haben es in der Sache, aber wir sehen noch nicht seine Herrlichkeit, seine volle Entfaltung. In dem Sinne sagt man, wir gehen in das ewige Leben ein, das heißt in den Zustand ewigen Lebens. Die Sache selbst haben wir aber jetzt schon, bitte.
Aber wenn jetzt ein Christ jetzt abfällt vom Glauben oder in das ewige Leben hineinkommt, dann muss er ja sagen, dass er das ewige Leben überhaupt hat. Und das ist da ein Widerspruch in sich eigentlich.
Möglicherweise. Ich glaube, die meisten von Ihnen dürften an dieser Stelle Erfahrung haben und schon von Schriftstellen wissen, die man hier gebrauchen kann, wie zum Beispiel Johannes 5, besonders eine ganze Reihe bei Johannes. Johannes 5, 24 und 25, 6, 47, 10, Vers 9 und es gibt eine Anzahl im Römerbrief, besonders gut sind Römer 10, 9 bis 13. Aber auch gegen Ende der Schrift, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und Offenbarung 3, Vers 20, wer eingegangen ist durch die Tür, bei dem hat Jesus Gemeinschaft. Groß C, der Geist Gottes. Der Geist Gottes. Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. 1. Johannes 3, Vers 24, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind und auch er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Der Geist ist mit Grund der Heilsgewissheit. Er trägt dazu bei, wie steht in Römer 8 geschrieben, Römer 8, 13 bis 16. Der Geist meldet sich bei der Heiligung, der Geist meldet sich überhaupt und wer vom Heiligen Geist ein Geführter ist, der stellt sich und der stellt damit unter Beweis, dass er Sohn Gottes ist. Epheser 2, Vers 18, im Geist haben wir Zugang durch Jesus zum Vater. Das ist die Geografie des Gebetes. Im Geist, durch Jesus, zum Vater, das ist das Ziel. Groß D, das Werk Gottes. Das Werk Gottes in uns kann eine Hilfe sein oder ist eine Hilfe in der Heilsgewissheit. An dieser Stelle allerdings braucht es Zeit, sehr oft wenigstens, bevor das Werk Gottes zum Vorschein kommt. Es kann nicht immer gleich festgestellt werden. Was gehört dazu? Zur Hauptsache zweierlei. Gerechtigkeit und Liebe. Die Gewissheit der Vergebung der Sünden wird erwähnt in Hebräer 10, Vers 2. Jakobus sagt, dass wahrer Glaube sich in Werke zum Ausdruck äußert oder sich äußert. 14 bis 17. Und 1. Johannes 2, 3 und 4 und Vers 29 sprechen davon, dass im Leben eines Christen, eines wahren Christen, Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Oft sind diese Indizien mehr für andere als für einen selbst, aber sie können auch bei einem selbst eine Hilfe sein. Dann der Aspekt der Liebe, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr zueinander habt. Es gibt also eine Art von Liebe mittendrin im großen Liebesgespräch, die es nirgendwo anders gibt, als nur bei Gottes Kindern. Ebenfalls in 1. Johannes 3 und 4 bespricht Johannes, dieses Kennzeichen echten Christseins. An diesem Werk Gottes kann erkannt werden, ob man Christ ist oder nicht. Da liegt also ein Kennzeichen, ein Grund für Gewissheit im Heil. An der Frucht wird man sich selbst auch erkennen können. Kommen wir dann zum weiteren Thema, die Gewissheit gegenwärtigen Heils. Die Gewissheit gegenwärtigen Heils. Römisch 1. Hierzu ist zu sagen, es gibt keine Gewissheit vollkommener Bewahrung vor Widerwärtigkeiten. Es gibt keine Gewissheit, wenn wir das so verstehen wollten, dass wir bewahrt bleiben könnten vor sämtlichen Widerwärtigkeiten. Da haben wir nicht Heilsgewissheit. Ich kann nicht sagen, ich werde vor jeglichem Unheil bewahrt bleiben. Heilsgewissheit bezieht sich nicht darauf. Der Christ kann leiden. Er kann aufgerufen werden, in Stresssituationen hineinzukommen. Paulus spricht sehr deutlich davon in 2. Korinther 4. Römisch 2. Es gibt aber Gewissheit der Fürsorge zwischen Bekehrung und Vollendung. Gibt es gegenwärtige Heilsgewissheit in dem Sinne, dass wir wissen können, Gott wird für mich sorgen. Jakobus 1. Der Gott, der geschaffen hat, Vers 18, der Gott versorgt, Vers 17, und er versorgt dort, wo das Leben bedroht ist, Vers 2, und zwar das neue Leben. 2. Petrus 1, Vers 4, sagt einiges zu diesem Thema. Und nun das Letzte. Vorwärtsblickende Heilsgewissheit. Vorwärtsblickende Heilsgewissheit. Letzter Abschnitt. Das heißt Gewissheit des künftigen Heils. Kann man wissen, dass man ankommen wird? Manche koppeln diese Gewissheit mit der rückblickenden und sagen, es ist eine und dieselbe Gewissheit. Und wenn man hier von Gewissheit des Heils spricht, dann meinen sie nicht nur, wissen sie, dass sie gerettet sind, sondern wissen sie, dass sie ankommen werden. Sie koppeln die ewige Sicherheit mit der rückblickenden Heilsgewissheit, machen dies zum Eins. Andere trennen, das heißt, sie würden einen Unterschied machen grundsätzlich, besonders die, die an eine bedingte Bewahrung glauben, aber nicht nur diese. Wollen wir es einmal aufteilen? Römisch 1, wir haben es heute schon aufgeteilt, Entschuldigung. Aber jetzt zum Aspekt künftigen Heils. Römisch 1, die Möglichkeit einer Gewissheit des künftigen Heils. Die Möglichkeit solch einer Gewissheit kann verschieden begründet werden. Groß A, es ist die Absicht Gottes, uns ans Ziel zu bringen. Er führte sie heraus, um sie hineinzuführen, heißt es einmal von Israel in Deuteronomium. Er führt sie nicht heraus, um sie zwischendurch irgendwo liegen zu lassen. So meinten die Israeliten, die rebellierten. Ja, er hat uns zwar aus Ägypten geführt, aber damit wir in der Wüste sterben sollten. Nicht so. Groß B. Die Möglichkeit liegt begründet in dem Satz, Gott ist treu. Gott ist treu. Und darüber, die sind also nur Themenangaben, darüber kann man dann Material sammeln. Groß C. Christus verwendet sich für uns. Die Mittlerschaft Christi macht diese Gewissheit möglich. Er ist da und spricht ständig mit seinem Blut für mich. groß D, was diese Gewissheit noch nährt, ist, dass der Heilige Geist sich für uns verwendet. Der Heilige Geist ist da, um dafür zu sorgen, dass der Begonnene, der Nachfolger ankommt. Epheser 1, Vers 14. Er ist das Pfand unseres Erbes bis zu unserer Vollendung. Kapitel 4, Vers 30 im Epheserbrief. Betrübt nicht den Geist, Erinnerung, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Dazu ist er da, um auf jenen Tag hinzuwirken. Groß E, die Gewissheit wird bestärkt durch die Aussage, Gott ist stark. Gott hat genügend Kraft. Es ist nicht nur seine Absicht, nicht nur ist er treu, sondern er hat die Macht. Er ist stark. Und sie liegt auch, Groß F, darin begründet, dass wir wissen, Gott züchtigt. Er verwirft nicht gleich, wenn man sündigt, aber er züchtigt. Und das ist ein Zeichen, ein Trostzeichen, Hebräer 12, dass wir Kinder sind und nicht, unehelich. Ja. Groß G, auch der Richterstuhl Christi ist ein Trost für den Christen, denn er weiß aus der Information im Neuen Testament, dort wird nicht in die Hölle geworfen, dort wird zwar geprüft, es wird ein sehr, sehr ernster Tag sein, aber auch wenn man nichts aufzuweisen hat, was furchtbar sein wird, wird man aber wie durchs Feuer gerettet werden, wenn man vorher gerettet war. Das ist natürlich die Voraussetzung. Römisch 2. Die Gewissheit künftigen Heils ist an Bedingungen geknüpft. Im Wesen spricht die Schrift von Glauben halten, von treu bleiben, von überwinden. Überwindung in Offenbarung 2 und 3 heißt bei Jesus Christus bleiben. Die letzte Überwindung, nicht die Überwindung aufzustehen oder irgend so etwas. Römisch 3. Es gibt eine Spannung zwischen bedingter Bewahrungsgewissheit und unbedingter Bewahrungsgewissheit. Spannung zwischen bedingter und unbedingter Bewahrungsgewissheit. Ich kenne einen Direktor einer Bibelschule, war der Gründer derselben, ein sehr bekannter Mann Gottes in Nordamerika, auch in anderen Teilen. Hier weniger bekannt, weil seine Schriften wohl kaum übersetzt worden sind. Er wurde auch immer wieder gefragt, kann man wissen, dass man ankommen wird? Gibt es ewige Sicherheit, so wird es oft gesagt. Und er war ein sehr weiser Mann. Und dann hat er mal das Gespräch offen gegeben und hat die Studenten, es war eine sehr große Schule und es gab dann große Möglichkeiten, darüber zu diskutieren. Gut, sagt er, und er ging an die Tafel, zog einen Strich durch die Mitte, einen senkrechten, und sagte, unter ihnen, die glauben, dass man nur bedingt bewahrt bleibt, die sollen jetzt ihre Schriftstellen geben. Das heißt, dass man nur aufgrund von Erfüllung von Bedingungen, gewissen Dingen, sagen kann, dann wird man ankommen. Also, da haben sie erzählt oder angeführt. all die Stellen, wenn man im Glauben bleibt, sind auch 2. Petrus, oder es ist 1. Petrus 1, die Stelle, die ich dort anführte, und so weiter. Wenn man die Erwählung und den Ruf und die Erwählung festmacht, solche Stellen. Als keine mehr kamen, sagte er, und jetzt die, die glauben, Gott wird auf jeden Fall uns durchbringen. Solange wir Christen sind, wird er uns durchbringen. Jetzt kamen die Verse, Johannes 10, 28, 29 und so weiter. Und als er fertig war, als die fertig waren mit ihren Stellen, fragte er, welche Gruppe von Stellen befinden sich in der Bibel? Die zur linken Seite oder die zur rechten Seite? Alle. Damit war die Diskussion zu Ende. Ein andermal, sie konnten nie herausfinden, was er wirklich glaubte. Eines seiner Hauptthesen war, bleiben Sie ausgewogen, bleiben Sie ausgeglichen. Immer wieder. In all diesen traditionellen kirchengeschichtlichen Problemen. Aber eines Tages kam ein Reichsgottesarbeiter, ein Missionar, wo besuchten wir viele, aber die Studenten haben sich mal an diesen herangemacht und sagten, also, Sie kennen einander gut und Sie kommen jetzt also auch in die Stunde. Stellen Sie ihm doch mal die Frage, das ließ sich so also machen, zwar das Thema war wohl irgendwie auch dran. Fragen Sie ihn mal, was er selbst wirklich glaubt, wie es, auf welcher Seite er steht. Gut, ich werde mitmachen, sagt er. Denn wenn wir fragen, sagt er, dann antwortet er nie. Er gibt uns keine klare Antwort. Und ging es so, also er hat diese Frage gestellt, aber Bruder Maxwell, was glaubst du denn wirklich? Glaubst du, dass wenn man wirklich wiedergeboren war, dass man dann wirklich auch ankommen wird? Und jetzt war er gestellt, es war sein Freund und er fühlte sich auch verpflichtet zu antworten. Und dann sagte er, ich glaube ja, aber und dann kam das andere, damit man nicht den falschen Eindruck gewinne. Warum diese Spannung? Das heißt zuerst, entschuldigen Sie, wir stellen einmal fest, es gibt eine Spannung. Wenn ich dieses Thema jetzt weiter besprechen wollte oder könnte, dann würde ich zunächst unter Groß A eine Liste von schwierigen Stellen besprechen, wie zum Beispiel Hebräer 6 und so weiter. Unter Groß B würde ich die Frage versuchen zu beantworten, warum gibt es diese Spannung, warum diese Auseinanderklaffung, die doch wirklich Schrift begründet zu sein scheint. Beide haben Schrift, beide Teile haben Schriftstellen für sich. Warum diese Auseinanderklaffung? Und Groß C, und dazu will ich einiges kurz sagen, die Gefahren der Überbetonung des einen oder des anderen. Die Gefahren der Überbetonung. Erstens, die Gefahr der Betonung unbedingter Bewahrung. Die Bewahrung ist auf jeden Fall da, ohne die Erfüllung, notwendige Erfüllung von Bedingungen. Hier muss gesagt werden, dass die Heiligung beeinträchtigt werden kann, wenn man diese Seite zu stark betont, ohne das andere zu berücksichtigen. Dann kann die Heiligung leiden. Man beachte hier 2. Timotheus 2, Vers 19. Der Herr kennt die Seinen, das ist ein Siegel am Baustein oder am Stein, Gedenkstein unseres Heils. Aber auf der anderen Seite steht geschrieben, wer diese Gewissheit hat oder wer den Namen des Herrn bekennt, der trete ab von Ungerechtigkeit. Das muss auch gesagt werden. Und ferner, die Gefahr besteht an dieser Stelle, dass unechte Christen nicht genügend zur Selbstprüfung angehalten werden. Gibt es unechte Christen in der Gemeinde? werden bei so einer Überbetonung diese nicht zur Genüge angehalten zur Selbstprüfung. Prüfung der Christen in der Schrift kommt weniger vor der Taufe als nach der Taufe. Dies muss beachtet werden, besonders für die, die sehr gern neutestamentliche Gemeinde bauen wollen. Es gibt Gruppen, die Betonung des Prüfen des Christseins sehr, sehr stark vor der Taufe. Die Schrift tut das nicht. Die Schrift betont aber das Prüfen des Christenstandes sehr stark nach der Taufe. Ein kleines Maß von Überzeugtsein, dass es sich um einen Christen handelt. Zweitens, die Überbetonung bedingter Bewahrung.
Bitte? Wissen Sie das auch für Missionen, also in einem Land, in dem noch gar kein Christentum ist, auch nicht überwachen?
Ja, ja. Die Verkündigung selbst sollte klarer sein, glaube ich. Die Überbetonung bedingter Bewahrung. Auch diese Seite kann zu stark betont werden, sodass Leute ständig in Ungewissheit bleiben. Hier sind die Gefahren, klein a, dass man auf sich selbst sieht und immer tendiert zu sehen, anstatt auf den Herrn. Und gerade dadurch wird man ja bewahrt, dass man auf den Herrn sieht. Man sollte also nicht immer das Augenmerk lenken auf die Bedingungen, sondern man sollte sie auf den Herrn lenken. Klein b, die Gefahr besteht, dass man nie zur Ruhe kommt über erlebtes Heil. Wenn man immer das Künftige in Frage stellt, könnte das eine Auswirkung haben, die zwei sind schon gekoppelt, dann hat das zur Folge, dass man nicht weiß schließlich, ob man überhaupt Christ wurde. Klein c. Und es kann zur Folge haben, dass man nicht um das Heil anderer bemüht ist. 1. Johannes 2, Vers 2. Wir haben einen Fürsprecher, wenn wir sündigen. Aber, fügt Johannes hinzu, er ist die Versöhnung nicht nur für unsere Sünden. Tut nicht so, als ob nur ihr dran wird bei diesem Vorrecht, sondern für die Versöhnung der Sünden der ganzen Welt. Es gibt Menschen, die haben noch nie gehört, ob es überhaupt Vergebung gibt. Und ihr müht euch da ab mit eurer Heilsgewissheit und schaut immer nach innen. Kommt einmal darüber hinweg und kommt einmal dazu, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt, brauchbar zu werden. Das ist die Gefahr an der Stelle. Drittens, eine dritte Gefahr, und das heißt die Gefahr beiderseits. Ich habe jetzt von der Gefahr auf der einen Seite gesprochen, zweitens von der Gefahr auf der anderen Seite. Jetzt auf beiden Seiten bestehen folgende Gefahren. Auf beiden Seiten, wenn man eins oder das andere zu stark betont, bekommt man eine gekürzte Bibel. Denn wenn man nur eine Gruppe von Schriftstellen betont, vernachlässigt man die anderen und tut so, als ob die nicht in der Bibel wären. Und die Bibel ist gekürzt worden. Auf der anderen Seite, wer eins oder das andere überbetont, tendiert dazu, eine gekürzte Gemeinschaft zu bekommen. Er geht weniger gern mit denen um, die anderer Meinung sind. Und tatsächlich gibt es hier Gemeinden, die an dieser Stelle die Gemeinschaft kürzen. Sie nehmen nur die auf, die so glauben, wie sie glauben. An dieser Stelle. Dies wird zu einem Maßstab für Mitgliedschaft in Gemeinde gebraucht. Die haben also eine gekürzte Gemeinschaft. Die schneiden einige Glieder am Leib Christi ab, wenn sie Gemeinschaft haben wollen. Das sind die Gefahren. Wir kommen zum fünften Thema. Dem Anwendungsbereich des Heils. Soteriologie 5. Hier will ich nur in diesen letzten Minuten einen Überblick geben Hier geht es um den Gegenstand des Heils. Und ich will Ihnen mal eine Liste von Themen geben und Sie können dann weiter darüber arbeiten. Ich selbst bin an dieser Stelle nicht fertig mit meiner theologischen Arbeit. Ich habe viel über die anderen Themen gearbeitet, aber an dieser Stelle habe ich Material gesammelt, aber ich habe es noch nicht geordnet, groß geordnet. An einigen Stellen mehr als an anderen Stellen. Aber vielleicht ist es eine Hilfe, wenn ich Ihnen einmal die Thematik auf diesem Gebiet weitergebe, sodass Sie sich ein Bild machen können, auch von der Problematik. Erstens, ich gebe Ihnen eine Liste von Themen, die hier in Frage kommen, beim Anwendungsbereich, bei der Frage, wem gilt das Heil? Ja, darum geht es. Wer ist Gegenstand des Heils? Wem gilt das Heil Gottes in Christus? Erstens wird oft diskutiert die Frage, ist Christus gestorben für alle Menschen oder nur für die Erwählten? Sind es nur Erwählte oder auch Nicht-Erwählte, auf die das Heil sich zutrifft, auf die das Heil zutrifft? Hier würde es sich mehr um das objektive Heil handeln, denn das Subjektive, das ist klar, nur die Erwählten erfahren das subjektive Heil. Aber das objektive Heil, kann man sagen, Gott ruft alle Menschen, kann man sagen, Christus ist für alle gestorben? Oder muss man vorsichtig sein im Wissen, im Grunde, als Jesus Christus starb, vergoss er sein Blut nur für die, die an ihn glauben würden. Für die anderen ist es ja nicht ein Tod, es ist ja nicht real. Diese Frage wird in einigen Kreisen sehr stark diskutiert. Sind die Erwählten nur oder sind auch die Nicht-Erwählten Gegenstand des Einsatzes Christi? Zweitens, und dies ist auch eine heiß diskutierte Frage, ist der Körper Gegenstand gegenwärtigen Heils? Ist der Körper, gehört er zum Anwendungsbereich gegenwärtigen Heils? Dass er nicht wiedergeboren ist und erst, was die Grundveränderung betrifft, bei der Vollendung drankommt, das hatten wir schon gesagt. Aber es wäre doch einiges zu sagen über die Auswirkung dieses Heils auf unseren gegenwärtigen Körper. Und auch die Frage kann gestellt werden, welche Mittel befinden sich in der Schrift zur Erhaltung unseres irdischen Lebens? Da gibt es schon eine Anzahl von Hilfen. Die Schrift legt Wert zum Beispiel, dass man arbeitsam ist, dass man überhaupt isst mit Doppel-S, dass man trinkt, dass man ein frommes Leben führt und so weiter, dass man die Versuchung flieht, der Versuchung flieht, dass es eine Gnadengabe ist. Es gibt schon so einige Hinweise. Dass er geheiligt werden soll, er soll dargebracht werden, er ist brauchbar zum Dienst und so weiter. Es gibt schon den Heilsumgang mit diesem Körper, ohne dass er schon wiedergeboren wäre oder verändert wäre. Drittens, der ganze Bereich unzurechnungsfähiger Menschen, einschließlich Kinder, aber auch solche, die Kinder bleiben. Wie verhält es sich mit denen, die unzurechnungsfähig sind bzw. bleiben? Sind die Gegenstand der Rettungsabsichten Gottes? Hierzu kann sehr Interessantes gesagt werden. Übrigens, Rienecker gibt einmal ein sehr interessantes Beispiel, ungefähr im ersten Teil oder gegen Anfang seines Buches, Das Schönste kommt noch, wo er übrigens sehr interessante Beweise gibt, also wissenschaftliche Beweise für die Existenz der unsichtbaren Welt. Er befasst sich zunächst mit dieser Frage, des Jenseits. Schon zu empfehlen, das Schönste kommt noch von Fritz Rienecke. Heute in zwei, die zwei Bände sind heute, glaube ich, in einem Band. Da. Möglicherweise bei Brockhaus, ich weiß aber nicht genau. Vielleicht schon vergriffen, ja. Ja. Viertens, hier ist die Frage auch nach den Menschen vor Christus, die vor Christus gelebt haben. Werden die gerettet, wenn Jesus erst anschließend gestorben ist? Wenn ja, wie? Das kann man in drei Teile aufteilen, diese Frage, nämlich die Frage der Errettung von Menschen, die vor dem Gesetz lebten, denn es heißt im Gesetz, wer dieses tut, der wird gerettet sein. Ferner die Frage der Errettung von Menschen unter dem Gesetz, wie werden die gerettet, wenn überhaupt? Und drittens, die Frage der Errettung von Menschen vor Christus außerhalb des Gesetzes, während der Zeit des Gesetzes, also der nicht-israelitischen Heiden. Fünftens, das Thema der heute Unerreichten, die noch nie das Evangelium hörten. Gibt es da eine Möglichkeit, ohne dass sie das Evangelium hören oder nicht? Und verwandt mit diesem Thema, aber es müsste eigentlich separat besprochen werden, sechstens, ist das Thema der Verstorbenen. Denn dieses Thema bezieht sich auch auf die, die vor Christus gelebt haben. Deshalb als extra Thema, nicht nur auf die heute Unerrechten. Die Frage der Verstorbenen, die nicht im Evangelium gestorben sind. Siebtens, man könnte dieses Thema auch dort ausdehnen, bei denen, die das als Christen starben, gibt es für sie nach dem Tode in eine Heilsveränderung, kann nachträglich noch eine Veränderung ihres Zustandes eintreten zur Besserung. Ja? Auch die Frage des Fegefeuers, das reicht schon ins Eschatologische hinein. Siebtens, die Frage der gefallenen Engel, werden die gerettet oder nicht? Sind die Gegenstand der Rettung? Gehören die zu diesem Anwendungsbereich? Und letztens, achtens, die Kreaturwelt, die kreatürliche Welt. Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Die Tierwelt muss oft leiden, wenn die ohne Zukunft sterben. Wir sagen ja nicht, dass sie eine ewige Seele haben. Wie verhält es sich damit? Werden die auferstehen oder werden sie nicht auferstehen, wenn in jener Welt, es gibt ja eine Erde, eine neue Welt, werden dort Tiere sein? Werden das neu erschaffene Tiere sein? Werden das andere Tiere sein? Werden das diese Tiere sein oder nicht? Das sind so Fragen, zum Teil spekulative. Ja?
Vielleicht noch eine Frage in dem Zusammenhang. Wie weit gibt es Auswirkungen des Heils auf die nicht erlösten Menschen? Nicht in der Form, dass sie gerettet werden, aber in der Form, dass zum Beispiel diese Welt bewahrt wird, dass zum Beispiel Geschichte bewahrt wird.
Ja.
Wir denken daran, dass im Thessalonicher Brief es eine Andeutung gibt, dass vielleicht der Heilige Geist den Antichristen aufhält, also politische Dinge aufhält.
Ja, solche Fragen können auch besprochen werden. Ja. Die Frage der Auswirkung des Heils auf die gegenwärtige nichtchristliche Welt. So, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre... Wie bitte?
Das 6. und 7. Kapitel, Gesamtkapitel. Oder war das...
Es gäbe mögliche, man könnte noch andere Themen, aber ich glaube, ich hatte nur 5 angegeben. Man könnte zum Beispiel das Thema Subjekt des Heils speziell besprechen. Die ganze Frage, wer ist der Retter, das wäre heute sehr, sehr wichtig auszuarbeiten. Es lohnt sich, darüber zu arbeiten. Wer rettet? Denn die menschliche, die anthropologische Soziologie ist heute dran, ja? In der, wie nennt man, Liberation Theology, Freiheitstheologie und so weiter. Der Mensch muss die Welt retten und so weiter. Das ist die Krise, ist da.
Ja, wir möchten Ihnen ganz herzlich Dankeschön sagen dafür, dass Sie bei uns gewesen sind, für Ihre Ausführungen. Es war sehr kompakt und leider, da konnten weder Sie noch wir was dafür. Es war ein bisschen kurz, Sie mussten einiges sehr straffen. Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen für Ihren weiteren Dienst, wo immer das ist, den Segen unseres Herrn. Kommen Sie gut wieder nach Hause und wir hoffen, dass Sie auch bald mal wieder hier bei uns sind.
Ja.
Zum Dienst.
Und ich klopfe für Sie. Vielen, vielen Dank, das sind sehr nette Gäste und ich freue mich sehr über Ihre Kooperation. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich lobe Sie, wenn ich hier weg bin, und sage, das sind sehr nette Studenten da in Gießen.